NDR Kultur à la carte.
Mit Alexander Soloch. Guten Tag. Sommermärchen, Sommergrusel. Wir sprechen knapp eine Woche vor dem großen WM-Spektakel mit Ronald Reng, dem zweifellos besten deutschen Fußballschriftsteller, über sein neues Buch, das weit mehr ist als bloß ein Fußballbuch. Der deutsche Sommer, als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog, heißt es. Ronald Reng, guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Soloch.
Da fragt man sich natürlich, wo ist sie denn hin, die gute alte Leichtigkeit von einst, die da im Untertitel des neuen Buches so beschworen wird? Die Zustände im Ausrichterland USA, der FIFA-Wahnsinn um die Ticketpreise und ein Wettbewerbsmodus, der dazu führt, dass inzwischen nahezu alle Nationen der Welt bis auf Italien teilnehmen dürfen, wie auch der eher fragwürdige Zustand der deutschen Nationalmannschaft scheinen die Vorfreude gegenwärtig noch ein bisschen einzudämmen. Wie hoch, Ronald Reng, ist denn Ihr WM Fieber schon?
Ja, ich fühle mich so ganz jugendlich, weil Erinnerungen wach werden an 1986, als die Weltmeisterschaft in Mexiko stattfand und ich tatsächlich 16 Jahre jung war. Und das war ein Ereignis, dass ich und die Freunde nachts aufbleiben konnten, um zeitversetzt diese Spiele zu sehen. Die Eltern waren schon im Bett und wir waren um 1 Uhr nachts vor dem Fernseher und schauten Deutschland gegen Marokko. Und am nächsten Morgen so dieses halb schwindlige, halb verschlafene durch die Welt tapsen und das Gefühl haben, was ganz Ungewöhnliches, Außergewöhnliches zu tun. Das war ein wunderschönes Gefühl. Und das hoffe ich dann doch 30, 40 Jahre später wieder zu erlangen, wenn ich irgendwie Iran gegen Ägypten um 3 Uhr nachts schauen werde.
Was Sie da gerade sagen, deutet schon darauf hin, dass prinzipiell eine WM lebensnotwendig ist, oder? Sie zitieren ja in Ihrem Buch die schönen Worte, die der damalige Papst Benedikt XVI. Vor Beginn der WM 2006 gefunden hatte. Ich zitiere Sie mal. Fußball ist das Heraustreten aus dem versklavten Ernst des Alltags in den freien Ernst dessen, was nicht sein muss und deshalb schön ist. Also anders gesagt, ohne Fußball-WM wäre ein schönes Leben gar nicht denkbar, oder?
Na, wir brauchen schon diese Pausen vom Alltag und diesen Vorwand, mal 4 Wochen nichts Sinnvolles zu tun, sondern sinnfrei nachts Fußball zu schauen und uns einzureden. Es gibt jetzt nichts Wichtigeres, wie Elfenbeinküste gegen Curaçao spielt und wie denn eigentlich dieser rechte Mittelfeldläufer von Ecuador spielt, ob der nicht vielleicht sogar einer für Bayer Leverkusen wäre. Dass man also jetzt stundenlang solche Fragen erörtert und im Internet alle Informationen über diesen Spieler sammelt. Ich glaube, diese Pause brauchen wir Menschen schon.
Und Sie als Fußballjournalist können sich ja sogar einreden, dass es sinnvoll ist, denn Sie müssen ja auf dem Laufenden bleiben.
Ja, deswegen bin ich ja Fußballjournalist geworden, um mir die ganze Zeit einzureden, dass diese sinnfreien Dinge, die ich tue, doch zu meiner Arbeit gehören.
Was war nun an der WM 2006 so schön, dass sie zum Mythos wurde? Wo ließe sich dieser Mythos aber auch entzaubern? Und kommt die Leichtigkeit vielleicht doch noch irgendwann zurück? Und auf welche Weise? Darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde, Ronald Reng. Und wir wollen die Musik hören, die Sie sich gewünscht haben. Edith Piaf und Je ne regrette rien. Ist das ein Statement oder einfach Liebhaberei?
Absolut. Das Statement, dieses Lied, ich bereue nichts, erinnert mich an den Geist des damaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann, der genau mit dieser Einstellung Bundestrainer geworden ist. Sein Leitfaden war ja, ich muss hier mal den ganzen Laden auseinandernehmen und ich werde nichts bereuen.
Also hören wir jetzt Jürgen Klinsmann mit der Stimme von Edith Piaf.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leurs trémolos balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
Edith Piaf sang Non, je ne regrette rien, komponiert von Charles Dumont, getextet von Michel Vauquer. Und wir bereuen es natürlich sowieso gleich überhaupt gar nicht, Ronald Reng eingeladen zu haben zum Gespräch hier in NDR Kultur à la carte. Autor etlicher vielbeachteter Texte und Bücher, 7-mal, wenn ich richtig gezählt habe, ausgezeichnet für die beste Sportreportage des Jahres, 3-mal als Autor des Fußballbuchs des Jahres. Man könnte also sagen, Sie sind das Bayern München der Schriftstellerei, oder?
Das ist also eine absolute Beleidigung. Also nicht mit Bayern München zu vergleichen, das hat noch jemand, was noch niemand in den Sinn gekommen.
Eintracht Frankfurt oder was?
Ja,
das wäre also totale Erfolglosigkeit.
Na, ich bitte Sie, wir reden ja noch von mindestens 100 Fußballjahren, die kommen werden und wo Eintracht Frankfurt mindestens 7-mal die deutsche Meisterschaft gewinnen wird und vielleicht sogar noch deutscher Buchmeister werden wird.
Meist, Ronald Reng, durchaus nicht immer, erzählen Sie Geschichten aus dem weiten Kosmos des Fußballs. Geschichten aber, die längst nicht nur vom Fußball handeln, sondern davon, wie Menschen zu bestimmten Zeiten gelebt, gedacht, gelitten haben und dadurch zeigen, wie sehr sich alles verändert im Laufe der Zeit und wie sehr sich der Mensch doch auch immer ähnlich bleibt, allen äußeren Veränderungen zum Trotz. Um nur einige wenige Bücher zu nennen, die mir persönlich viel bedeuten. Der Traumhüter, die Robert-Enke-Biografie, Spieltage, ausgezeichnet mit dem NDR Kultursachbuchpreis. Zuletzt ein hinreißend komischer und zugleich glänzend recherchierter Roman über zwei verschrobene Autobauer. Erkenne Herrn Benz nicht, sagt Herr Daimler. Ein Roman also, der gar nichts mit Fußball zu tun hat, dessen Leitmotive man aber doch hier und da auch in Ihrem ganz neuen Buch aufschimmern sieht, der deutsche Sommer, als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog. Was, Herr Reng, hat Sie nun dazu verleitet, dieses Buch zu schreiben und dadurch sich selbst, Ihre Umgebung und auch Ihr Publikum in schlimmste Nostalgieattacken zu treiben?
Ja, die Nostalgieattacken, die sind eigentlich bei meinen Freunden, bei meinen Bekannten in den letzten Jahren auch ohne mein Buch immer zum Vorschein gekommen. Also wenn wir im Gespräch waren und man konnte ja gar nicht anders, auf die Krisen dieser Welt zu kommen, dann kam immer irgendwer an mit dem Satz dann, ach, und weißt du noch, wo wir vor 20 Jahren waren, wie schön es vor 20 Jahren war, in diesem Sommer 2006. Und da kam dann irgendwann bei mir der Gedanke, ja, aber war damals die Welt tatsächlich eine andere, möglicherweise sogar eine bessere? Und dann habe ich mal angefangen zu recherchieren und wollte das eigentlich in diesem Buch analysieren. Also zum einen erinnern wir alle ja diesen Sommer mit unentwegtem Sonnenschein tatsächlich als eine Gesellschaft im Ausnahmezustand. Aber ich wollte herausfinden, war das tatsächlich Ausdruck eines Zeitgefühls damals, dass alle so leicht beschwingt, so unbeschwert waren? Oder war das einfach nur eine große Party, wie es sie auch in diesem Sommer zum Beispiel wieder geben konnte? Und das Lebensgefühl war vielleicht gar nicht so viel besser. Also das war sozusagen die Startfrage vor diesem Buch. Und ich habe versucht, eigentlich nur beiläufig ein Fußballbuch zu schreiben. In erster Linie sollte es ein Gesellschaftsporträt sein, habe aber jetzt immer wieder von Lesern oder Kritikern gehört, dass ich daran gescheitert sei, dass es dann doch auch ein für diese Leute ein wunderbares Fußballbuch sei. Aber eigentlich ist es ein Gesellschaftsporträt.
Ja, Sie haben es nicht geschafft, ganz und gar den Fußball außen vor zu lassen. Ich bezweifle aber, dass das Ihr tatsächliches Bestreben gewesen wäre. Darauf kommen wir aber auch noch zu sprechen. Aber man kann vielleicht sagen, der Fußball ist der Rahmen. Das Bild aber ist viel facettenreicher. Also Sie fangen an und enden auch mit dem Astronauten Thomas Reiter, der während der WM vom Weltall aus auf den vom Fußball beseelten Erdball schaut. Sie erzählen die Geschichte einer Rockband, der Sportfreunde Stiller, die eher so nebenbei den WM-Hit schlechthin komponiert und dann mühsam ein Verhältnis dazu finden muss, schwankend so zwischen Scham, darf man das machen als Indie-Rockband, sich so an ein Event zu heften, also zwischen Scham und dann aber schon auch Stolz. Sie erzählen von einer jungen Frau zum Beispiel aus Hannover-Linden, Tugba Tekkal, eine der 5 Tekkal-Schwestern, die gerade ganz viele Menschen verzaubern mit dem Buch Wut und Wärme. Damals eine junge Frau, die einfach nur Fußball spielen will und die quasi vom Fußball und ihrer Fußballbegeisterung getragen wird. Erzählen von der absurden Idee des ZDF, einen weithin unbekannten Fußballtrainer namens, ich muss nochmal nachschauen, wie der hieß, Jürgen Klopp zum TV-Experten zu machen, was ja eigentlich gar nicht gut gehen konnte. Erzählen etwa auch von britischen Polizisten, die in Deutschland ein Auge auf ihre Landsleute werfen sollen während der Spiele der englischen Nationalmannschaft. Erzählen, ich könnte unendlich weiterreden, erzählen von einem Zeugwart von Hannover 96, der ohne dass jemand wüsste, wer er ist, im Stadion immer bei den deutschen Spielerfrauen sitzt, vieles mehr. Nach welchen Kriterien haben Sie Ihre Figuren, Ihre Protagonisten ausgesucht?
Also zum einen thematisch und zum anderen einfach, wenn sie fesselnde, starke Figuren waren. Also thematisch will heißen, ich habe als allererstes Zeitungen gelesen, 20 Jahre alte Zeitungen aus dem Jahr 2006.
Da kann man sich doch verlieren, oder?
Richtig, ja. Das ist natürlich auch wieder dieser Vorwand, ähnlich wie Fußballspielen. Ich muss das für die Arbeit tun. Aber einfach, um einen Überblick zu kriegen, was waren damals die Themen. Und dann habe ich versucht, diese Themen mit persönlichen Geschichten zu erzählen. Also Sie haben es angesprochen, die junge Tugba Tekkal. Damals war das ein großes Thema, wie heute auch noch, aber damals auf ganz andere Art, Immigration. Es gab zum Beispiel den Zensus des Deutschen Statistikamts und da tauchte 2006 zum ersten Mal das Wort Migrationshintergrund auf. Also das wurde erfunden vom Deutschen Amt für Statistik. Gleichzeitig spielten zum ersten Mal in großer Zahl Einwandererkinder bei der Weltmeisterschaft für Deutschland und gleichzeitig war sozusagen zum ersten Mal, dass Immigranten auch sichtbar für Deutschland gejubelt haben, die deutsche Fahne geschwenkt haben. Also das war ein Thema und da habe ich versucht, jemanden zu finden, der thematisch das abdeckt, der mir seine eigene Geschichte erzählt. Wie fühlte sie als Einwandererkind denn während dieser Weltmeisterschaft? Und da bin ich dann auf Tugba Tekkal gestoßen und gleich auch skurrile Geschichten. Sie haben angesprochen, den Zeugwart, so sagen wir Fußballer, also den Teambetreuer von Hannover 96, das haben die meisten Leute schon vergessen. Das war immer eine große Frage im Fernsehen und auch in den Zeitungen, wenn die Spielerfrauen eingeblendet wurden im Stadion, auch damals ein neues Phänomen, die Spielerfrau, da war immer ein Mann mit grauem Hemd dazwischen. Und die Zuschauer fragten sich, wer ist denn das? Warum sitzt der da bei den Spielerfrauen?
Immer dasselbe Hemd, oder?
Immer dasselbe Hemd, weil das war sein bestes Hemd. Und er wusste ja, er hat einen besonderen Platz zwischen den Spielerfrauen und hat sich deswegen schön gemacht. Und das ist einfach eine skurrile Geschichte, die ich sozusagen 20 Jahre später aufkläre. Wer war denn eigentlich dieser Mann bei den Spielerfrauen? Sodass wir also ein buntes Panorama an persönlichen Geschichten, aber auch einen thematischen Querschnitt dieser Zeit hoffentlich in dem Buch vor uns haben.
Sie haben sich Musik von Charles Aznavour gewünscht, La Bohème. Es kann natürlich rein von der Chronologie her kein Chanson über das Sommermärchen 2006 sein, aber es klingt fast so, schon im Eingangsvers. Ich erzähle euch von einer Zeit, die unter 20-Jährigen nicht kennen können. Ist das also ein Wunsch des Nostalgikers Ronald Reng?
Ja, Herr Solloch, ich wollte eigentlich Sie bloßstellen mit diesem Lied, dass Sie mich fragen während der Sendung, warum haben Sie sich an dieses Lied gewünscht und ich Ihnen dann genau diese ersten 2 Zeilen an den Kopf schlage und sage, Herr Solloch, haben Sie nicht die ersten 2 Zeilen gehört und jetzt haben Sie tatsächlich, wissen Sie, was in den ersten 2 Zeilen steht, Respekt.
Versuchen kann man es ja mal.
Genau, also das war natürlich der Anlass, dieses Lied zu wünschen für die unter 20-Jährigen, die nicht wissen, was da passierte und natürlich auch, um Sie zu würdigen, die Bohème von Hannover.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
La Bohème von und mit Charles Aznavour, ein Wunsch unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte, Ronald Reng, mit dem wir über sein neues Buch sprechen, das von den seltsamen, beseelten Wochen der Fußball-WM 2006 in Deutschland erzählt. Müssen wir eigentlich, Ronald Reng, unsere Kinder dafür bedauern, dass sie 2006 noch nicht geboren oder jedenfalls zu klein waren, um mitzubekommen, was da Wundersames, wahrscheinlich auch Einmaliges geschehen ist?
Naja, ich finde schon, dass das ein Sommer war, den man gerne miterlebt hat. Also dieses vor allem dieses Draußensein die ganze Zeit, an der frischen Luft sein, nachts um eins ganz selbstverständlich durch Städte laufen im Gefühl, das machen gerade alle. Also das, da bedauere ich schon die es nicht miterlebt haben. Ich habe dänische Freunde, die haben mit ihrem Kinder letztens eine Dokumentation gesehen, um über den quasi dänischen Sommer 2006, der fand schon 1992 statt, als Dänemark völlig überraschend die Europameisterschaft im Fußball gewonnen hatte. Und da haben die Kinder tatsächlich dann zu meinen dänischen Freunden, also zu ihren Eltern gesagt, schade, dass wir das nicht miterlebt haben.
Haben Sie sich eigentlich während der Recherchen auch mit einem damals jungen Mann namens Ronald Reng unterhalten? Der war da 35, fast 36, hatte zu dem Zeitpunkt schon 4 Bücher veröffentlicht und hatte vielleicht auch gerade die Zeit seines Lebens?
Nein, weil ich die Bücher eigentlich bewusst schreibe, so dass ich mich da raushalte. Also was ich denke, was ich fühle, was ich damals gemacht habe, soll in meinen Büchern keine Rolle spielen. Ich bin der Beobachter, der beschreibt und der sich da auch nicht einmischt. Die Leser sollen also das Buch lesen und sollen ihre eigenen Rückschlüsse ziehen. Und ich möchte sie da nicht bevormunden und ich möchte da auch in meinen Büchern nicht vorkommen und auch mein Leben im Sommer 2006 war dann doch deutlich langweiliger als das Leben meiner Protagonisten. Also ich war damals hauptsächlich noch rasender Zeitungsreporter und bin quer durch Deutschland gefahren, um über diverse Fußballnationalmannschaften, WM-Teilnehmer zu schreiben und habe da gar nicht so viel erlebt, was jetzt berichtenswert wäre. Also so kleine Momente, woran ich mich erinnere, zum Beispiel in Norddeutschland, da bin ich mal nach Rothenburg an der Wümme gefahren. Das war so meine WM auch, dass ich die ganze Zeit in deutsche Orte kam, in die man sonst nicht kam. Und ich wollte einen Spieler von Trinidad und Tobago interviewen.
Etwa Shaka Hislop? Nein.
Jason Scotland. Und Stürmer damals. Und bin also zum Training gefahren und erwartete, wie das man bei einem Training von Trinidad und Tobago normal ist, dass ich da quasi mit zwei Journalisten aus Trinidad stehe und vielleicht noch 10 Kinder, die Autogramme wollen. Und dann kam ich dahin und dann standen rund um den Dorfplatz von Rothenburg an der Wümme, ich würde mal schätzen 2000 bis 2500 Leute. Weil das machte man ja im Sommer 2006, das Training von Trinidad und Tobago schauen. Da musste man ja dabei sein irgendwie bei dieser M. Und die Laune war einfach ja wie auf ein Volksfest gut gelaunt. Die Leute haben geklatscht, wenn irgendwelche ganz normalen Trainingsübungen geklappt haben. Und am Ende vom Training, also wo ich dann Jason Scotland interviewe, fragt er mich plötzlich etwas, nämlich: Sagen Sie mal, was ist mit euch Deutschen los? Hier sind ja mehr Leute beim Training, als zu den Spielen meines Vereines kommen. Und das beschreibt eigentlich diesen Sommer 2006 sehr, sehr eindrücklich.
Ach, und schon wieder wird die Nostalgie wach. Aber man muss das jetzt doch mal ganz deutlich sagen. Es ist ja eigentlich kein, auch in der Anlage, kein nostalgisches Buch, das Sie da geschrieben haben. Es öffnet natürlich Räume für Nostalgie, aber es kratzt ja auch, wir haben schon gesagt, es kratzt ja auch am Mythos, in dem es zeigt, wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Verwerfungen gab es natürlich auch damals schon in Deutschland. Etwa eine viel höhere Arbeitslosigkeit als heute, gewaltige soziale Spannungen durch die damals ganz frischen Hartz-IV-Reformen. Es gab auch eine Neonazi-Mordserie, die ihre blutige Schneise durchs ganze Land zog. Man wusste nur nichts davon. Es wurde von den Ermittlern damals abgetan als Dönermorde. Es war ganz klar eine andere Zeit, aber war es auch eine bessere?
Es war tatsächlich eine Zeit mit anderen Problemen als heute, aber, und vielleicht ist das auch tröstlich, mit ähnlich starken Problemen und auch, wo viele Leute das Gefühl haben, die große Zeit von Deutschland ist vorbei. Also dieses Gefühl ist offenbar immer wiederkehrend. Sie haben es angesprochen, damals war die Arbeitslosigkeit das ganz große Thema. Dagegen Wohnungsnot in den Städten überhaupt kein Thema, sondern im Gegenteil. Also es wurde darüber schockiert gemunkelt, dass die Mieten einfach nicht hochgehen, dass es sich nicht mehr lohnt, eine Wohnung zu kaufen und zu vermieten in den Städten, dass man damit kein Geld verdienen könnte. Immigration ist heute ein Thema, das viele Leute aufregt. Damals wurde hysterisch darüber berichtet, dass Deutschland ausstirbt, weil wir ja ein Auswandererland werden würden, wie die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat. Also Probleme waren auch damals da. Sie waren anders als heute und wir haben die meisten Probleme gelöst oder gelernt, damit zu leben oder uns verbessert. Kriminalität zum Beispiel heute subjektiv für viele Leute ein Aufreger, angeblich wegen den ganzen Messerstechern. Tatsächlich haben wir heute in absoluten Zahlen 10% weniger Straftaten in Deutschland und die Mordrate ist mit 3000 Morden im Jahr absolut gleich geblieben.
Ronald Reng, Sie haben sich aus den Bildern einer Ausstellung von Modest Mussorgsky das große Tor von Kiew gewünscht. Warum dieser Wunsch?
Ja, Mussorgsky steht für mich immer noch für, Liebe ist ein zu großes Wort, aber für meine Annäherung an die klassische Musik, weil das zum ersten Mal ein Stück war, wo ich die Schönheit und die Kraft der klassischen Musik erkannt habe, nämlich ungefähr als 11-jähriger Junge, als unser Musiklehrer, der Herr Kaltenbach, dieses Stück im Musikunterricht uns vorgespielt hat und ich irgendwie diese Klänge bis in meinen Kopf vordringen und ich stumm und starr diesen schönen Klängen gelauscht habe.
Thank you.
Katja Bunyatischvili, die Pianistin aus Georgien, spielte das große Tor von Kiew aus den Bildern einer Ausstellung von Modest Mussorgsky. Ronald Reng, der Sommer 2006, über den Sie schreiben, ist im öffentlichen Bewusstsein gelabelt als Sommermärchen, ein Etikett, das wahrscheinlich immer noch Aufmerksamkeit steigernd und verkaufsfördernd ist. Trotzdem haben Sie Ihr Buch nicht das Sommermärchen genannt, was Sie ja hätten tun können. Schreiben sogar im Prolog beinahe entrüstet, ein Sommer ist doch kein Märchen, sondern Sie haben Ihr Buch genannt Der deutsche Sommer. Warum diese Entscheidung?
Naja, zum einen bin ich halt ein Sturkopf und ich möchte keine abgedroschenen Worte wiederverwenden. Ich möchte schon eigene Ausdrücke erfinden, in die Welt setzen. Und das Sommermärchen wäre zu einfach gewesen, finde ich. Zu wenig kreativ. Und ich fand Der deutsche Sommer im doppelten Sinne einen schönen Ausdruck. Zum einen als Kontrapunkt zum deutschen Herbst 1977, als die RAF eine Mordserie durch Deutschland zog. Aber zum anderen, weil auch ja die nationale Frage damals im Jahr 2006 groß verhandelt wurde, weil plötzlich überall deutsche Fahnen waren. Und die Frage, ist das noch patriotisch? Beginnt hier schon Nationalismus? Wurde ja damals heftig in den Medien geführt. Und deswegen war dieser Sommer sehr deutsch. Also es ging um das Nationalgefühl, auch um die Nationalsymbole. Und gleichzeitig, finde ich, war es der Sommer, den wir alle zusammen in Deutschland irgendwie erlebt haben.
Aber wodurch wurde diese WM denn nun so magisch? Sie zeigen ja in Ihrem Buch, dass die Menschen zunächst einmal gar nicht so übermäßig erwartungsfroh waren. Den ganzen Mai über war das Wetter noch ziemlich mies gewesen und der deutschen Nationalmannschaft unter diesem völlig unverständlich agierenden Bundestrainer Jürgen Klinsmann, dieser Mannschaft traute man eigentlich noch weniger, als man dem Wetter traute.
Das ist natürlich die unwiderstehliche Kraft des Fußballs, dass Fußball diese Momente schafft, die alles auf den Kopf stellen. Und da gab es bei dieser Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht tatsächlich drei Momente, die ein ganzes Volk mitgerissen haben. Das war das Eröffnungsspiel lief, glaube ich, nur 6 Minuten und dann schoss Philipp Lahn ein zauberhaftes Tor. Der Ball bog sich so bis in den Torwinkel hinein, ein Weitschuss. Dann dieses Tor in der allerletzten Minute gegen Polen im Vorrundenspiel. Odonkor flankt, Neuville rutscht rein. Und dann natürlich, als Jens Lehmann im Elfmeterschießen gegen Argentinien einen Zettel aus dem Stutzen zog. Und las er in einem Fußballstadion und 2 Elfmeter hielt. Also das waren so Momente, die uns überwältigt haben. Und dann geht alles sehr schnell. Und was eben noch verzagt war, wird plötzlich wunderschön.
Das ist so sonderbar, wenn Sie das jetzt gerade wieder erzählen. Das Tor von Oliver Neuville im Vorrundenspiel gegen Polen in der letzten Minute auf Vorlage von David Odonkor. Wir wollen auch denjenigen nicht vergessen zu erwähnen, der die Vorlage zur Vorlage gab, nämlich den Leverkusener Bernd Schneider. Dieser Moment, der ja wie ein Urknall war eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wenn Sie das jetzt so erzählen, kriegt man beim Zuhören schon wieder Gänsehaut. Was ist denn da los? Das ist doch eigentlich nur ein profaner 1-0-Sieg gegen Polen. Das ist doch eigentlich nichts Besonderes.
Nein, also das Ergebnis an sich spielt in dem Moment keine Rolle. Deutschlands Chancen weiterzukommen wären mit einem 0-0 genauso groß gewesen. Aber es schien schier nicht mehr wirklich in diesem Moment, dass Deutschland das Spiel gewinnt. Also in der letzten Minute hatte Deutschland 2-mal hintereinander an die Latte geköpft und geschossen. Erst Miro Klose, den abprallenden Ball, hat Michael Ballack dann an die Latte geschossen. Das Spiel war vorbei. Es klebte noch an allen das Gefühl der Vergeblichkeit. Hui, fast hätten wir in der letzten Minute gewonnen. Und eigentlich war allen klar, es passiert hier nichts mehr. Und dann schafft Fußball, was wenige Sachen in unserem Leben schaffen, dass es mit einem Schlag in der Zeit, in der ein Schmetterling vielleicht 2-3 Mal mit den Flügeln flattert, in dieser Winzigkeit alles verändert. Und der Zauber in diesem Tor lag ja auch noch einfach daran, dass David Odonkor diese Flanke schlug. Und David Odonkor, den hätten von, damals waren es glaube ich 82,3 Millionen Deutschen, hätten 82,299999999 Millionen Deutsche niemals in die Nationalmannschaft berufen. Weil das war ein Spieler, der technisch sehr limitiert war, den die meisten gar nicht kannten. Aber nur ein einziger Mensch, und das war halt der Bundestrainer Jürgen Klinsmann, hat ihn in die Nationalmannschaft berufen. Und in diesem Moment wurde allen klar, warum. weil er wahnsinnig schnell ist, weil er seinen Gegner wegläuft. Und dieser David Odonkor, der von 100 Flanken 97 schlecht schlägt, schlug in diesem einen Moment die eine perfekte Flanke. Und da hatte der Fußball tatsächlich etwas Magisches, fast etwas Unmenschliches in dem Sinne, dass er einen Moment vollbrachte, den wir uns Menschen gar nicht zutrauen.
Und vor allem hat Klinsmann, Sie schildern das sehr anschaulich, es geschafft, diese vollkommen unrealistische Nominierung bis zur allerletzten Sekunde geheim zu halten. Man fragt sich, ob das heute auch gelingen würde. Die verhexte Liebe, El Amor Brujo, haben Sie sich gewünscht, einen Ausschnitt aus dem Ballett von Manuel Lefaya. Warum?
Oh, ich fand den Titel so schön, El Amor Brujo, die verhexte Liebe, und das klingt so ein bisschen auch irgendwie nach der derzeitigen spanischen Nationalmannschaft, die wahrscheinlich der große WM-Favorit ist und zu der der Rest der Welt so eine, ja nicht verhexte Liebe, aber Liebe, aber so eine Art Hassliebe ja empfindet. Einerseits große Bewunderung für dieses sehr elegante, ansehnliche, ästhetische Spiel, andererseits dann doch dieser Hass, warum gewinnen die immer?
Thank you.
Tanz des Feuers, Danza Ritual del Fuego aus dem Ballett El Amor Brujo von Manuel de Falla, gespielt vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter Ingo Metzmacher. Ronald Reng, wir müssen jetzt aber doch nochmal ins Fußballfachliche gehen, denn es soll ja nun nicht so aussehen, als lasse Ihr Buch das Geschehen auf dem Platz außen vor. Sie haben ja schon geschildert, Leser haben ihn rückgemeldet, es gelingt Ihnen auch gar nicht, den Eindruck zu erwecken, als sei das gar kein Fußballbuch. Ganz im Gegenteil, man hat das Gefühl, es mache Ihnen eine diebische Freude, das zu beschreiben, wofür eine sinnliche, eine unverbrauchte Sprache zu finden, so wahnsinnig schwer ist. Also Pässe, Flanken, Torschüsse, Glanzparaden, Tore natürlich auch. Stimmt das? Macht es Ihnen Spaß, Fußball an sich, also das, was auf dem Platz passiert, zu schreiben?
Ja, ich spüre schon, wenn ich Fußballszenen beschreibe, die innere Begeisterung oder den inneren Rausch dieser gelungenen Szene. Also ich spüre dann die Schönheit des Spiels sozusagen in mir und versuche das in Worte zu übertragen. Auch da fühle ich mich so ein bisschen wie ein Missionar, weil wir in der Berichterstattung in den Medien über Fußball einfach viel zu sehr uns von den Fußballtrainern deren Sprache aufdrängen lassen. Und Fußballtrainer sind ja sehr begabt darin, eine Mannschaft zu organisieren, strategisch ein Spiel zu organisieren. Aber die Sprache, das ist doch das, was eigentlich uns Buchautoren, Schriftsteller und auch Journalisten abhebt von diesen Fußballtrainern. Und deswegen verstehe ich nicht, warum so viele Journalisten diese ganzen bürokratischen Worte der Fußballtrainer in ihren Texten einfach als selbstverständlich übernehmen und nicht versuchen, mit eigenen Worten, in ihrer eigenen Sprache das Spiel zu beschreiben. Und das versuche ich immer sehr gerne in meinen Büchern.
Lassen Sie uns sprechen über den Protagonisten des deutschen Fußballs während der WM 2006 und in den zwei Jahren Vorbereitung natürlich auch auf diese WM, also über Jürgen Klinsmann, den damaligen Bundestrainer. Sie schreiben, er teile das Schicksal mit vielen Reformern oder gar Revolutionären, deren Ideen eine größere Karriere machten als sie selbst. Haben Sie dabei auch ein bisschen gedacht an die Helden Ihres jetzt vorletzten Buchs, eines Romans, also an die Autobauer Karl Benz und Gottlieb Daimler?
Na, das sind so die Verbindungen, die nur ein Literaturkritiker ziehen kann. Und dann der Buchautor liest dann immer mit Erstaunen, was solche Literaturkritiker alles in seine Bücher reingelesen haben. Und durchaus auch mit Freude. Also ich muss gestehen, während ich das Buch Der deutsche Sommer geschrieben habe, hatte ich keinerlei Gedanken verschwendet an irgendeines meiner anderen Bücher. Und das ist auch kein Fortsetzungsroman.
Dann handelt es sich einfach um ein ewig menschliches Leitmotiv unseres Lebens, dass diejenigen, die etwas Neues, etwas bis dahin Unerhörtes versuchen und damit natürlich auch Altes zurückdrängen wollen, dass diejenigen erst einmal mindestens gerümpfte Nasen anschauen müssen.
Ja, das liegt in der Natur von uns Menschen. Wir sind sehr skeptisch Neuen gegenüber, weil wir automatisch gleich denken, was verlieren wir denn dafür? Deswegen gibt es immer, wenn Leute mit neuen Ideen kommen, einen großen Widerspruch und auch Widerstand. Und so war das auch bei Jürgen Klinsmann, als er 2004 Bundestrainer wurde, mit ganz für den deutschen Fußball neuen Ideen. Der stieß natürlich auf den Widerstand des Establishment, die dann Lobbyismus auch in eigener Sache betrieben, weil sie sich angegriffen fühlten von Jürgen Klinsmanns neuen Ideen. Der lebt ja schon seit einigen Jahren in Amerika und hatte dort gelernt von anderen Sportarten, wie kann man eigentlich Athletiktrainer einbeziehen, wie kann man einen Spielerkader planen, für welche verschiedenen Szenarien in einem Spiel muss ich mich sozusagen wappnen. Und der deutsche Fußball lebte bis dahin im Gefühl, uns geht es doch immer gut, wenn wir rausgegangen sind, Fußball gespielt haben und mehr gekämpft haben, als die anderen einen größeren Willen hatten. Und auf einmal kam einer an und hat das versucht, das ganze Spiel wissenschaftlich vorzubereiten. Und so, wie dann Jürgen Klinsmanns Ideen vorher abgelehnt wurden, wurden sie dann auf einen Schlag und auch das vielleicht wieder irrational angenommen. Man hat sich also plötzlich im Reformeifer selbst übertroffen und die Auswirkungen spüren wir bis heute. Heute haben wir einen Bundestrainer, 20 Jahre später bei der Weltmeisterschaft, der nie selber Fußballprofi war, der mit 28 Jahren schon Bundesliga-Trainer wurde. Und ja, Julian Nagelsmann wäre, glaube ich, diesen Weg nie gegangen, wenn nicht von Jürgen Klinsmann noch diese Offenheit im deutschen Fußball da gewesen wäre.
Über diesen Mann, Julian Nagelsmann, wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Vorher noch einmal Musik, die Sie sich gewünscht haben, und zwar ausdrücklich als letztes Stück dieser Sendung gewünscht haben, die Finlandia von Jean Sibelius. Was hat es damit auf sich?
Ja, während Sie jetzt im heißen Hannover schwitzen, Fußball-Weltmeisterschaft sehen, verschwinde ich einfach mit meiner Familie für 2 Wochen nach Finnland, nehme viel Mückenmittel mit und werde dort nachts um 3 Iran gegen Ägypten schauen. Wir machen 2 Wochen Urlaub in Finnland.
Ach, so schön kann das Leben sein. NDR Kultur à la Carte, das war das Philharmonia Orchestra unter Wladimir Ashkenazy mit dem Opus 26 von Jean Sibelius, der Finlandia. Ronald Reng, zu den Protagonisten Ihres neuen Buchs gehört auch ein 18-jähriger Fußballspieler namens Julian. Er spielt in der Jugend von 1860 München, sieht sich auf dem Sprung in die Profimannschaft. Im Jahr darauf, 2007, wird dieser Traum aber platzen aufgrund hartnäckiger Verletzungen. Statt Fußballprofi wird er Trainer. Und da wäre er nun also heute der Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ich stelle Ihnen jetzt mal dieselbe Frage, die ich Ihnen wahrscheinlich vor 20 Jahren, hätten wir uns damals schon gekannt, über Jürgen Klinsmann gestellt hätte. Ist er der Richtige für diesen Job?
Ja, würde ich schon sagen. Also er ist ein fachlich sehr kreativer, innovativer Trainer, der sehr gut und mit großer Begeisterung und Zuneigung für Menschen, die diese Mannschaft führt, also der sehr viel mitbringt, der gute Ideen hat, der eine sehr gute Einschätzung hat von Spielern. Also viele bessere Trainer in Deutschland gibt es meiner Meinung nach nicht.
Wir müssen alles in allem abwarten. Trotzdem will ich Sie zum Schluss fragen, ob denn nach Ihrer Einschätzung uns, mal angenommen, wir halten es mit der deutschen Nationalmannschaft, ein Sommermärchen oder ein Sommergrusel bevorsteht.
Na, tendenziell würde ich dann doch eher zum Märchen neigen. Also die deutsche Mannschaft ist eine wahnsinnig kreative Mannschaft. Wenn wir sie vergleichen zum Beispiel mit 2006, viel, viel bessere Einzelspieler. Das Potenzial ist da für eine Mannschaft, die uns sehr, sehr positiv überraschen kann.
Das war Ronald Reng in NDR Kultur à la carte. Sein neues Buch, Der deutsche Sommer, als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog, ist bei Piper erschienen. Herr Reng, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Urlaub Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Für heute verabschiedet sich Alexander Soloch mit Dank fürs Zuhören.